Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 unserer Podcast-Folge. Ich lade euch ganz herzlich ein, auch Teil 1 anzuhören, da dieses Gespräch aufeinander aufbaut. Wie bist du so selbstbewusst, dass du gar keine Sorge hast, dich sichtbar zu machen, dass jemand dann kritisieren würde, wieso macht die das so oder wieso sieht die da so aus? Und die zweite Frage wäre, wie schaffst du, dass du dann so mental gesund bleibst, obwohl du dann viel in diesen sozialen Medien bist? Ich weiß nicht, ob so ist, aber man liest ja immer wieder, dass ja ganz viele Menschen, die zu viel auf den sozialen Medien sind, dass das schon auch auf ihre Psyche schlägt. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Ist das so, dass man, jetzt muss ich sagen, ich habe nämlich nicht so viel Erfahrungswerte. Also ich habe schon jetzt beruflich einen LinkedIn-Account. Ich habe einen, glaube ich, Facebook-Account, den ich aber eigentlich meistens auch nur so für berufliche Sachen, dass ich mal was teile oder so, wenn wir eine neue Podcast-Folge haben. Aber ich bin, glaube ich, weil ich so auf meine Privatsphäre irgendwo, oder ich bin, glaube ich, aus einer anderen Generation, wo man nicht so viel geteilt hat. Und ich anerkenne aber zum Beispiel dieses, dass das aber einen Wert hat. Ich finde das toll, dass du deine Sachen teilst. Dieser Weg über den Podcast war so mein erster Weg eigentlich mehr in diese Sichtbarkeit, weil so viele gemeint haben, Mensch, ihr macht viele Dinge, da würden doch mehr Leute profitieren, macht das doch sichtbarer. Und ich habe immer mit Sichtbarkeit, Inszenierung und Eigen-PR verbunden, und das mag ich, mag das nicht so gerne, ja, aber ich muss einfach anerkennen, dass ich liebe ja selber so sehr Podcasts, und ich finde das ganz toll von dir zu lernen, und ich finde das toll, dass du teilst, was du beim Hausbau erlebst. Also ich merke, dass ich mich dem schon viel mehr öffne jetzt, und jetzt würde ich nur gern wissen, wie du das handelst, dass das aber dir nicht zu viel wird oder dass die negativen Seiten von den sozialen Medien dich nicht so sehr berühren.
Also zu deiner ersten Frage bezüglich Sichtbarkeit. Ich weiß nicht, ob es das ist, dass ich so früh schon damit begonnen habe und dass ich es deswegen eigentlich gar nicht mehr anders kenne. Das hat mir sicher auch wahnsinnig viel geholfen, auch im Kontext jetzt mit WePodit und der zweiten Gründung. Ich habe nicht so Angst davor, bewertet zu werden, weil ich Meinungen von Menschen, also vor allem, wenn mich Menschen nicht kennen oder nur eine Facette von mir mitbekommen, dann beurteilen sie ja nur diese kleine Facette und nicht mich als Mensch. Mhm. Damit kann ich eigentlich sehr gut mir viele Dinge relativieren. Mhm. Zum Zweiten, Menschen sind überrascht, wenn sie meine Bildschirmzeit sehen und sehen, dass ich zum Beispiel auf Instagram maximal am Tag eine Stunde, also das Höchste sind vielleicht 1 Stunde 15. Und da ist aber schon alles, was ich an Arbeit dort quasi verrichte, hast Community Management, die Nachrichten zu beantworten, selbst zu posten, da inkludiert.
Also das heißt, das machst du alles selber, oder? Du hast jetzt nicht irgendeine Assistentin, du machst alles selber. Okay.
Ja. Mhm. Ich verbringe sehr wenig Zeit auf Social Media tatsächlich.
Machst du das bewusst? Oder weil du einfach kein Interesse zu sehr hast?
Ja, schon. Also gerade wenn es irgendwelche Themen gibt, die mich interessieren, dann steigt sich ja auch da meine Zeit auf Social Media. Aber es ist eher das, dass so viele andere Themen in meinem Leben eben eine höhere Priorisierung haben, dass ich dafür dann oft einmal einfach gar keine Zeit habe oder mir die Zeit zu wertvoll ist, dort zu verbringen. Also mir beschreiben beispielsweise Freundinnen immer wieder, dass die am Abend dumpscrollen. Weiß ich nicht, ob dir dieser Begriff was sagt.
Ja, das kenne ich. Also den Begriff.
Okay, also vor allem am Abend machen das oder in der Früh machen das ganz viele schon beim Aufstehen oder ins Bett gehen, einfach Stunden auf Social Media zu scrollen. Und ich habe relativ zeitgleich eigentlich mit der Gründung von WePodit verstanden, mein größter Hebel, damit ich das alles schaffe, ist eigentlich mein Schlaf. Und ich brauche meine Minimum 7 Stunden, im besten Fall 7 3/4 Stunden. Also so 7 bis 8 Stunden ist so mein perfekter Amount of Schlaf sozusagen. Und das ist mir so viel wichtiger als das, dass ich irgendwelchen Menschen da jetzt zuschaue, was mir der Algorithmus ausspielt und glaubt, dass das für mich spannend ist.
Aber das heißt, du hast nicht dieses Thema FOMO oder Fear of Missing Out, dass du was verpasst. Oder ich glaube, dass deswegen ja auch viele so scrollen,
ja,
oder?
Ja.
Ah, der macht das. Ich könnte vielleicht irgendeinen Trend mitverfolgen.
Gar nicht.
Das
also
hast
wirklich,
du nicht.
Okay. Aber das habe ich auch schon mal mit einer Freundin diskutiert, ob ich da irgendwie warum das so ist, weil ich hab das aber auch im normalen analogen Leben nicht. Dass wenn ich mich gegen etwas entscheide, weil ich zum Beispiel gerade einfach die Energie nicht dafür habe oder ähnliches, dann gibt's ja total viele Menschen, die sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Das habe ich gar nicht. Also wenn ich mich gegen was entscheide, dann entscheide ich mich dagegen und dann kann ich das voll genießen, dass ich mich dagegen entschieden habe.
Ja, das ist doch eine gute Sache.
Ja, voll.
Aber vielleicht ist das in diesem Zusammenhang auch für Hörer und Hörerinnen, ich sage an dieser Stelle jetzt immer auch Hörer, das müsste ich eigentlich am Anfang noch sagen, weil wir ja auch ein Drittel Hörer haben. Und deswegen
voll schön.
Ich muss sie, ja, es freut mich sehr. Und deswegen muss ich es jetzt immer mit einbeziehen. Aber das werde ich vielleicht bei der, bei der nächsten Folge werdet ihr auch konkret angesprochen. Ich wollte dich fragen, in Österreich sagt man doch oft, wenn man von selbstständig spricht, selbst und ständig. Und du bist aber jemand, jetzt haben wir schon gehört, du hast ja auch ein Haus gebaut, du hast dann auch schon geheiratet, bist 30 Jahre alt. Wie schaffst du das, dass du dieses selbst und ständig, also dieses selbstständig, dass du für deine anderen Lebensbereiche Zeit hast? Weil ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum manche sich nicht in dieses Gründen trauen, dass man das Gefühl hat, ja, aber ich kann dann gar nicht mehr abschalten. Oder das haben ja viele Menschen jetzt sogar mit dem Homeoffice, dass sie sagen, einerseits lieben sie das Homeoffice. Also es gibt ja, glaube ich, keinen mehr, der sich bei einem bewirbt und sagt nicht beim dritten Satz, wie sieht das bei Homeoffice bei Ihnen aus. Aber andererseits gibt es auch ganz viele, die sagen, ich kann gar nicht mehr abschalten. Und also wie machst du das?
Also selbst und ständig war sicher schwieriger, wie tatsächlich nur selbst und ständig war. Also selbstständig im Sinne von nur Einzelunternehmen. Ich habe für mich Systeme gebaut, weil ich eben gern möchte, dass mein Leben funktioniert. Ich habe vorher schon ganz kurz gesagt, Work-Life-Balance und wie meine Auffassung von Work-Life-Balance ist, damit mein Leben in Balance ist oder mein Leben generell und dazu gehört die Arbeit, braucht Unterstützung. Ich habe ein tolles Team bei WePodit, ohne die das alles nicht möglich wäre. Ich könnte unmöglich WePodit alleine machen und möchte ich auch gar nicht. Und das war immer das Ziel, mit dieser zweiten Gründung ein Unternehmen aufzubauen, das mit mir funktioniert, aber auch ohne mich funktionieren kann.
Aber es ist deine erste Gründung, ist diese Influencer-Firma,
genau,
oder?
Genau.
Und das
genau.
ist aber
ein Frau-Unternehmen.
Und die zweite Unternehmensgründung ist WePodit gemeinsam genau. mit Freunden, wobei du die Geschäftsführerin
Korrekt.
Bist.
Korrekt. Und bei meiner ersten Gründung, meinem Einzelunternehmen, da habe ich vor allem in den ersten 5 Jahren meiner Selbstständigkeit auch eben mit dem Gedanken gespielt, das noch viel weiter in so richtige Influencer- oder Social-Media-Agentur mehr auszubauen, habe aber zu dem Zeitpunkt noch keine Mitarbeiter da gehabt, sondern habe das einfach generell eben als me, myself and I angeboten, habe eben durch Kooperationen als Influencerin mein Lebensunterhalt verdient, habe mit 21 damals meinen Eltern zu Weihnachten meine finanzielle Unabhängigkeit geschenkt und habe ihnen beide so ein Geld einen Geldklammer meinem Papa und so ein Geldbeutel meiner Mama geschenkt, weil ich das so toll gefunden habe, dass ich mir eigentlich in 2 Jahren diese Selbstständigkeit so aufbauen konnte, dass ich halt von den Einkünften leben konnte. Und
also
halt
das quasi ist schon toll.
Total. Und ja, und da war aber mein Riesenproblem eben genau das, was du gerade beschrieben hast, dass man einfach, es gibt immer Arbeit. Also die Liste, und das ist, glaube ich, das, was man vielleicht, wenn man vorher den Vergleich zum Angestellten-Dasein hatte, vielleicht kennt man das, vielleicht auch nicht. Ich war nie angestellt, kann es damit nicht beurteilen, dass es irgendwo einen Punkt X gibt, wo dann quasi die Liste leer ist und am nächsten Tag beginnt man quasi wieder mit den nächsten Punkten. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehabt, ja. Und ich glaube, dass diese Akzeptanz, dass es immer was zu tun gibt und dass das gut ist, aber dass nicht alles gleich wichtig ist, dass das einer meiner größten Hebel war. Und auch eben zu Dingen Nein zu sagen, ist eigentlich eine große Stärke, weil mir das wieder Möglichkeit gibt, zu ganz vielen Dingen, zu denen ich Ja sagen möchte, wie zum Beispiel auch zu privaten Vorhaben, dass es möglich ist. Weil wenn ich nur arbeite, dann gerät diese Balance außer Balance quasi. Ja.
Und aber wie machst du das, dass du, weil ich glaube, das ist etwas, wo sich dann viele schwer tun, dass du gut mit anderen zusammenarbeiten kannst, weil du bist dann wahrscheinlich auch nicht so ein Kontrollfreak, oder? Das heißt, du hast auch großes Vertrauen in die Fähigkeiten anderer, weil deine Mitarbeiterin sitzt jetzt auch hier, die hat jetzt schon genickt.
Ich hab gerade zu ihr rübergeschaut, weil, also ich würde mich überhaupt nicht als Kontrollfreak bezeichnen. Ich habe eben auch eine der ersten Dinge, die wie dann die Gründung von WePollet so einigermaßen durch war, wir die ersten geringfügigen Mitarbeiter hatten, dann die erste Teilzeitkraft, war mein nächster Schritt, dass ich gesehen habe, mein Tag hat einfach zu wenige Stunden für das alles, was ich leisten möchte. Ich habe mir auch in den ersten knapp anderthalb Jahren quasi kein Gehalt bei WePollet ausgezahlt, weil es mir eben wichtig war, dass diese Firma wachsen kann aus eigener Kraft und ich halt die teuerste Ressource war und das halt überhaupt keinen Sinn macht und ich von meinem Einzelunternehmen sehr gut leben konnte und dann aber leider das einhergegangen ist, dass quasi der Workload von zwei Unternehmen fast unmöglich war, irgendwie zu stemmen, ohne dass eben dieses Selbst und Ständig da dauernd rauskommt. Und dann habe ich mir Dinge aufgeschrieben, die ich mache in beiden Bereichen, also sowohl in meinem Einzelunternehmen als auch bei WePollet, die eigentlich nicht mein Hebel sind. Ganz viele administrative Dinge. Also wo nicht, das ist nicht meine Stärke, damit das funktionieren kann. Ja,
also
ja.
Du hast das evaluiert, oder?
Korrekt. Okay. Mhm. Und habe mir dann für mein Einzelunternehmen eine Agentur gesucht, die mich bis heute unterstützt. Die ist provisionsabhängig sozusagen von meinen Einkünften, die ich über Kooperationen generiere und bekommt da 25% aus allem, was ich sozusagen über Kooperationen lukriere. Und das würde ich nie wieder anders machen. Also,
und was ist deren Aufgabe dann?
Die akquirieren Kunden, wickeln Kooperationen ab, schauen sie die ganzen rechtlichen Komponenten an, verhandeln für mich Kooperationen aus, machen quasi Kundenakquise, gerade jetzt zum Beispiel im Hausbereich, wenn ihr coole kreative Idee habe, weil ich eben die ganzen anderen kreativen Bereiche oder auch das Abhandeln meines eigenen Kanals nicht abgeben kann, weil das bin ich, das macht sozusagen meine Personenmarke aus. Und das macht mir auch Spaß und deswegen möchte ich das, solange es mir Spaß macht, auch noch weiterhin machen können. Aber es frisst mir dieser ganze administrative Teil, der da einfach dazugehört, zu viel Zeit, der ein wahnsinnig wichtiger Hebel auf der anderen Seite wieder bei WePollet ist.
Weißt du, was ich so interessant finde? Weil ich denke nämlich, glaube ich, ähnlich wie du, aber ich glaube, dass nicht so viele so denken. Ja? Ich glaube, du hast kein Thema so mit Profit-Sharing.
Nein, gar nicht.
Zum Beispiel, ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass das unter großzügiges Denken fällt, aber es gibt ganz viele Menschen, die sind eigentlich so überfordert, aber der Gedanke, dass sie so ein bisschen Profit-Sharing machen, also dass sie einen Teil ihres Gehaltes geben, dass ihnen jemand zum Beispiel hilft, dass ich nicht im Haushalt oder ich sage jetzt irgendetwas, ja, oder eben wie bei dir für Administration, das tut ihnen so weh, dass sie sagen, na, da mache ich es lieber selber, obwohl sie das sich eigentlich leisten könnten. Und ich glaube, dass das, um so zu wachsen und so ein, sag ich mal, nuancierteres Leben führen zu können, dass man das braucht, dass man A, nicht so ein Control-Freak ist, heißt nicht, dass man nicht auch sicherstellt, dass die Dinge erledigt werden.
Total.
Aber ich glaube, im Kopf muss man so ein Mensch sein, der auch vertrauen kann, dass andere das gut machen können und ihnen das zutrauen. Und eben zum anderen, dass das okay ist, dass man eben 25% abgibt oder so, wie bei in deinem Fall jetzt. Ja, das kann man ja betrachten, wie man mag. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Vorsorge zurückgehe, bei mir zum Beispiel so, ich habe immer zum Beispiel das gut gefunden, dass ich da einen Experten habe an meiner Seite und dass man dann etwas dafür bezahlt, also der mir dann hilft, weiß ich nicht, bei Investments und so weiter und so fort, weil ich gedacht habe, dann kann ich ja mit meiner Zeit das machen, was ich sehr, sehr gut kann und der andere befasst sich halt mit dem, dass er meine Wertpapiere monitort und da habe ich zum Beispiel dann gar kein Thema, dass ich dann dem auch etwas dafür gebe, weil er sich ja diese Arbeit antut und dafür meine Sachen monitort bei Wertpapieren, ja, und ich glaube, bei dir ist das eben ähnlich mit diesen administrativen Dingen und ich glaube, das ist etwas, wo es schon viel Hebel gibt, dass man eben viele Dinge dann oder viel mehr Zeit hat für die Dinge, die einem liegen und wo man unentbehrlich ist vielleicht. Ja.
Die andere Alternative wäre damals gewesen, dass ich mal jemanden in meinem Einzelunternehmen anstelle. Aber es war ja, also das Einzelunternehmen auch mit der Content-Creator-Basis, die ich halt jetzt seit 11 Jahren mache, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber ich sehe da nicht meinen eben beruflichen Zenit oder das, was ich für immer machen möchte. Deswegen macht es für mich keinen Sinn, da jemanden anzustellen in einem Bereich, den ich quasi erhalten möchte, aber jetzt nicht unbedingt, wo es mir darum geht, dass dieses Unternehmen jetzt wächst. Ja, das Unternehmen, das wachsen soll, ist WePodded für mich. Das hat wahnsinnig hohen Stellenwert und Priorisierung. Ich will, dass wir da eben ein Team aufbauen, das gut funktioniert, eben wie gesagt, mit und ohne mich. Und das ist halt eben eigentlich schon der Fall. Also es ist eigentlich total schön, dass ich ganz normal wie alle anderen meiner Kolleginnen auf Urlaub gehen kann für ein, zwei Wochen. Und es läuft alles weiter. Alles.
Warum denkst du, kannst du so gut mit einem Team? Also es gibt ja ganz viele Menschen, die sind einzeln richtig gut, aber sobald sie dann mit dem Team oder ein Team aufbauen müssen, dass sie sich dann nicht die Zeit nehmen oder andere begleiten können oder weil du begleitest ja oder bist ja auch wie Mentor ein bisschen für die, habe ich den Eindruck.
Ich glaube, man tut sein Bestes. Keine Ahnung, auch hier mache ich zum ersten Mal. Also ganz viele Dinge, die bei mir beruflich passiert sind in den letzten 10 Jahren, habe ich ja zum ersten Mal gemacht und man hat ja irgendwie da nicht wirklich ein Korrektiv. Mach das jetzt gut oder mach das nicht gut. Oder eben weil mir so ein bisschen diese Perspektive auch, diese Gegenperspektive fehlt, dass ich mal angestellt war und vielleicht eben gesehen habe, wie hat das jemand an mir angewandt. Ja. Aber ich versuche, mich da sehr stark auf mein Bauchgefühl zu verlassen, sehr transparent eben auch zu kommunizieren. Also ich glaube, offen zu kommunizieren ist einer der größten Hebel, wenn es eben um eine vertrauensvolle Beziehung geht, dass ich Dinge benenne, die für mich funktionieren und Dinge benenne, die für mich nicht funktionieren.
Aber kannst du da ein Beispiel geben, was wird für dich nicht funktionieren?
Also ich habe zum Beispiel gar kein Thema, wenn mir jemand in meinem Team sagt, hey, so wie wir das machen, das taugt mir irgendwie nicht. Ich würde es gern so und so machen. Ich habe mir das so und so angeschaut. Passt das für dich? Ja? Bin ich die Erste, die sagt, sicher, mach, tu. Das, womit ich ein Problem habe, ist, wenn wer zu mir sagt, so wie wir das machen, das mag ich nicht. Und dann sage ich, okay, was ist deine Lösung? Und dann, keine Ahnung, so quasi gib mir eine Lösung. Und damit kann ich total schlecht, weil man kann sagen, hey, ich habe gerade noch keine Lösung. Können wir uns das gemeinsam anschauen? Das sind meine Gedanken dazu. Können wir das gemeinsam entwickeln? Ja, also ich habe jetzt nicht die Erwartungshaltung, dass mir jeder meiner MitarbeiterInnen die perfekte Lösung am Silbertablett präsentiert.
Aber dass die an sich lösungsorientiert denken.
Dass ich das Gefühl habe, sie haben sich damit beschäftigt und es ist jetzt nicht, ich sage jetzt einmal einfach plakativ Faulheit, dass man quasi kommt und sagt, na so taugt es mir nicht. Also so wie es nicht. Gibt mir das, was ich gern will, aber ich will jetzt nicht den Denkprozess haben, dass ich immer jetzt was überlegen muss, ja.
Und wie gehst du damit um, wenn von der anderen Seite keine Einsicht kommt?
Ich benenne auch das sehr offen und sage, ich kann gerade ganz schlecht damit, dass ich gerade kein Feedback oder kein Input da von dir bekomme. Ich bitte dich, dass du dir das anschaust und ich hilf da total gern, dann mit diesen Gedanken, die du vorher quasi dir gemacht hast, dass wir die sortieren und da Lösung finden. Aber ich sehe mich in der Führungsrolle nicht nur als Troubleshooter. Ich bin auch Troubleshooter, aber ich bin nicht rein allein dafür zuständig, dass ich alle Probleme von allen löse, nur weil man sich selbst nicht mit den Problemen befassen möchte.
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Es gibt dieses Buch Monkey Manager. Kennst du das?
Nein, das kenne ich nicht.
Also einer meiner Onkel war früher, hatte so eine ganz hohe Position bei Coca-Cola. Und er hat zu mir gesagt, Savi, bitte lies das Buch Monkey Manager. Das ist dieser Führungsstil, wo du die ganzen, also jeder Mensch hat so Probleme in Form eines Affen, ja? Und manche Menschen werfen dir diesen Affen zu und dann hat diese Führungsperson irgendwie 50 Affen, die an ihm ziehen, ja? Und ist dann so der Monkey Manager, der Affenmanager von all den, aber das sind dann nicht deine Affen, sondern die Affen von anderen. Und ich glaube, dass du mit deinen 30 Jahren schon eine Erkenntnis hast, eben wo so leitende Manager bei Coca-Cola eben alle dieses Buch Monkey Manager lesen mussten, weil das etwas ist, dass Menschen oft so sind, die selber so lösungsorientiert sind, dass sobald die irgendwie was hören, sind die schon am nächsten Problem auch dran. Und ich glaube aber, dass es für Mitarbeiterführung ganz wichtig ist, dass schon jeder seine eigenen Monkeys zähmt und Affen zähmt und sich auch verantwortlich fühlt. Und ich finde das toll, dass du mit deinen 30 Jahren, ich glaube, dass das vielleicht auch eins der Elemente ist, die dich auszeichnen, dass du mit 10 Mitarbeitern gut zurechtkommst, dass du diese Erkenntnis schon sehr frühzeitig hattest.
Dankeschön dafür. Ich glaube, dass es voll fair auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber ist. Man kann ja nur lernen, wenn man sich selbst auch mit Themen und Schwierigkeiten und Herausforderungen beschafft. Und eigentlich voll unfair, wenn dann sozusagen die Führungskraft das immer für dich löst. Ja, kannst du überhaupt nicht lernen, kannst du überhaupt nicht wachsen daran. Und auch ja, mal schwierige Situationen zu durchgehen, vielleicht einmal eben das ein oder andere unter Anführungszeichen Krisengespräch mit einem Kunden zu führen. Ja, also das nicht immer, wenn es schwierig wird, das automatisch quasi an die obere Ebene abgegeben wird, sondern das begleitet wird, ja, also dass man nicht alleine gelassen wird, das finde ich total wichtig, dass man Dinge challengen kann, aber dass man Dinge schon versucht, selbst zu lösen, weil nur so kann man am Ende auch wachsen.
Also Eva, ich finde es wirklich beachtlich, weil ich bin 47, du bist 30, dass du mit 30 Jahren so eine Reife hast. Weißt du, das ist schon, ich finde das schon sehr reif. Also viele deiner Einsichten, glaube ich, gewinnen Menschen erst so in der Mitte ihres Lebens, ja, wenn überhaupt. Und ich habe jetzt versucht, kurz nachzudenken oder zu reflektieren, was dir dabei hilft. Und ich finde, dass du ja ganz oft sagst, lernen oder ich habe das gelernt oder ich habe das von meinen Eltern gelernt. Also du hast, glaube ich, schon eine ausgeprägte Lernhaltung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich liebe es zu lernen, aber ich bin jetzt sicher nicht die perfekte Studentin gewesen. Also das Setup von nur Uni und nur frontal ist sicher nicht die Art, wie ich am besten lerne. Ich glaube gleichzeitig, also ich sage immer, ich bin nicht die perfekte Studentin gewesen und habe trotzdem Bachelor und Master geschafft, ja, weil ich einfach diese Zielstrebigkeit, ich wollte das dann so unbedingt, weil ich es begonnen habe und was ich beginne, das mache ich ja fertig. Also ich bin so ein bisschen ein 180% Mensch, wenn ich mich dafür entscheide. Dann habe ich mich dafür entschieden.
Durch, oder?
Genau. Aber womit ich heute voll gern lerne, sind vor allem witzigerweise Podcasts. Nachdem wir uns gerade in einem Podcast befinden,
ja, ist es sehr passend. Ja, ich mag das auch sehr gern.
Ich finde, das ist so eine tolle Möglichkeit heutzutage. Wir haben so oft Lehrphasen, ja. Also, wo wir im Auto sitzen, wo man irgendwie, sicher kann man jetzt auch sagen, das braucht das Nervensystem, das runterkommt und man soll sich nicht die ganze Zeit irgendwie mit Dingen da sozusagen beschallen.
Dass man halt auch Zeit hat, einmal sozusagen auch Dinge zu reflektieren, ja, ohne einen Input von außen.
Ja. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich jetzt gerade in einer Phase meines Lebens bin, wo mir das auch total viel gibt, ja, dass ich solche Lehrzeiten eben nutzen kann. Und es muss ja nicht immer was total Schweres zu lernen sein. Ja. Ich bin so vielseitig interessiert. Es muss ja nicht immer nur Finanzwissen sein. Ja. Es gibt so viele Themen.
Das ist richtig.
Und wenn mir was interessiert, dann gebe ich eben das meistens auch bei den Podcast-Apps ein und komme dann auch auf total spannende Podcasts, die ich vorher noch nie gehört habe, wo ich dann einfach mal in eine Folge reinhöre und mir auf das einlasse. Und wenn es nur die eine Folge ist, dann ist nur die eine Folge. Aber ja.
Ich finde auch dieses Setting, wo man lernen kann durch Gespräche zwischen Menschen, das ist auch etwas, wo das mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ich glaube, dass man jetzt auch immer mehr bei Fortbildungen und so weiter auch sieht, dass dieses, wenn es nur Frontalunterricht ist, das ist etwas, glaube ich, das ist nicht mehr ganz so zeitgemäß. Mhm. Also ich glaube, dieses, dass Menschen zusammenkommen, dass sie sich über Themen austauschen, diskutieren, voneinander, miteinander lernen, dass das, glaube ich, so die Zukunft ist.
Mhm.
Und ich habe schon den Eindruck, dass jetzt auch immer mehr Schulen versuchen, das auch so aufzugreifen. Also wir gehen ja schon langsam in die richtige Richtung.
Mhm.
Eva, meine letzte Frage an dich. Wann fühlst du dich wirklich reich?
Ich habe ja gewusst, dass diese Frage kommt, nachdem ich den Podcast kenne. Und meine Antwort hat tatsächlich gar nichts mit Geld zu tun. Ich habe vorher schon ganz viel über meine Familie gesprochen und ich habe das große Glück, dass ich eine tolle Familie habe und dass, Klopf auf Holz, alle gesund sind in meiner Familie. Und das ist mein größter Reichtum. Meine Familie und dass alle so gesund sind.
Das finde ich richtig schön. Und Eva, hast du noch Fragen?
Ich finde es super spannend, worüber ihr im Podcast sprecht. Ja, deswegen würde mich jetzt einfach einmal auch die umgekehrte Perspektive interessieren. Wann hast denn du dich das letzte Mal in den letzten Wochen oder Tagen wirklich reich gefühlt?
Also ich glaube, dass ich mich immer so wirklich reich fühle, wenn ich entweder jemanden helfen kann. Also helfen meine ich jetzt vielleicht gar nicht, dass ich jetzt für den das Auto wasche oder so, nicht so eine Art von Hilfe, sondern weiß ich nicht, wenn ich ein guter Gesprächspartner habe sein können, wenn ich jemanden vernetzen konnte mit jemandem, der ihm helfen kann. Also das finde ich schön, also wenn ich das Gefühl habe, man hat so einen positiven Einfluss auf das Leben eines anderen. Und das Zweite ist, ich glaube, das haben wir gemeinsam, dass ich wahnsinnig gerne lerne. Also das fängt schon an, wenn ich nicht Vokabeln, wenn mein Sohn fragt, ah, kannst du mich diese Englisch-Vokabeln abprüfen? Ich freue mich dann immer, dass ich mir denke, ah, dieses Vokabel kannte ich ja noch gar nicht, bis hin zu eben das Gespräch heute. Ich habe mich jetzt wirklich auch reich gefühlt, weil ich finde, dass du auch so, dass man durch dich so sieht, dass diese Generation der Millennials und auch die, die danach folgen, also wie viel die positiv beitragen können in diese Welt. Und ich finde, derzeit ist ein bisschen dieser Narrativ, dass man oft so über junge Menschen nicht so gut denkt und die wollen ja alle nichts machen und sind nicht leistungsbereit und leidensfähig sind sie auch nicht und überhaupt, ja. Und ich finde, dass wenn dieser Podcast dazu beitragen kann, dass wir doch auch aus den verschiedensten Altersgruppen Menschen einladen können, dass man von und miteinander lernt, dass wird mich, also da fühle ich mich auch wirklich reich, ja. Und ich glaube auch, dass ich mag natürlich meine Familie auch sehr, sehr gerne. Also ich bin auch ein Familienmensch. Ich finde, dass wenn man so wertvolle, enge Beziehungen führen kann, wo man auch gegenseitig, sag ich mal, so ein Korrektiv füreinander sein kann. Ich denke, je näher einem Menschen stehen, desto mehr fällt ihnen ja vielleicht das eine oder andere auf. Und ich bin schon jemand, der sich das dann auch immer aufschreibt. Also ich bin zwar nicht jemand, der im Moment immer Kritik gut annehmen kann, weil mich schon manchmal, ich wünschte, ich wäre nicht so defensiv, aber ich bin dann schon eine, ich schreibe mir das auf und dann versuche ich das schon in den nächsten 3 Monaten. Also ich habe so ein bisschen so einen Quartalszyklus des Lernens, wo ich immer sage, in diesen 3 Monaten, das ist so meine Lernfrage, wie kann ich das besser lernen? Wie kann ich mehr so Settings nutzen, gewisse Qualitäten zu üben? Und dann versuche ich das aufzunehmen, damit man sich halt stetig weiterentwickelt.
Da vielleicht nur ein Take, weil du mir vorher Monkey Manager empfohlen hast. Kennst du das Buch The Mom Test? Mom wie Mutter.
Also Muttertest. Ja, also ja, nein.
The Mom Test. Auch ein total spannendes Buch. Da geht es eigentlich darum, das, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich total selten, dass Familie oder Menschen, die dir ganz nahe stehen, wirklich also wirklich ehrliches Feedback geben. Gerade wenn es zum Beispiel so ganz verrückte Idee ist und gerade im Gründerkontext gibt es ja oft einmal ganz verrückte Ideen und dann sagt vielleicht jemand, ah, coole Idee, weil er dir nicht so nahe treten möchte oder sagt vielleicht aus Sorge, dass du dich da jetzt total verrennst, ist total defensiv und sagt, naja, aber also ob das jetzt für dich so gescheit ist, ja. Und deswegen ist eigentlich die gescheiteste Herangehensweise, dass wenn man über neue Gründungsideen zum Beispiel erzählt, also das fällt eben im The Mom Test, dass man das, also ein Freund von mir oder ein Bekannter von mir möchte das Unternehmen gründen und das quasi da wieder eine Distanz herstellt, damit man eben wirklich Feedback bekommt, ja. Also ist ein ganz kurzes Buch. Ich habe nur 150 Seiten und da kann man auch ganz, ganz viel lernen aus dem Buch.
Ja, das werden wir jetzt gleich aufnehmen auch in unserer Liste der Buchempfehlungen.
Sehr gut, sehr gut.
Ich habe eine Filmempfehlung, die ist schon älter, weil ich öfters versuche auch eine Buch- oder eine Filmempfehlung zu teilen. Und vielleicht kennst du das heißt The Intern.
Ja.
Und mit Robert De Niro
liebe ich den Film. Und der Anne Hathaway.
Anne Hathaway, oder?
Da habe ich mir gedacht, so ein Büro hätte ich gern.
Ja. Und ich finde, weil wir so über Gründerinnen und so gesprochen haben, also jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, also, oder? Wir können beide wärmstens empfehlen. Ich mag den auch, weil diese verschiedenen Generationen, also das ist dann so ein älterer Herr, der wieder als Praktikant einsteigt und wie viel die voneinander und miteinander lernen können. Und genau, finde ich, passt doch auch zu unserem Gründerthema ganz gut
dazu. Und zum Lernenthema.
Und zum Lernenthema. Und dass sie, glaube ich, auch versucht, die verschiedenen Lebensbereiche irgendwie zu vereinen.
Zu managen. Ja, voll schön. Gute Empfehlung.
Danke dir, Eva. Ja, ich gebe vielleicht einen Ausblick in unsere nächste Folge. Also zunächst einmal vielen Dank, Eva, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so offen geteilt hast und dass wir so viel mit und von dir lernen durften. Und die nächste Folge, da habe ich wieder meine Schwester Elham Etahadi eingeladen, weil wir nämlich nach ihrem Podcast sehr viel Rückmeldung bekommen haben, dass sich viele einen Deep Dive wünschen. Also Deep Dive heißt so ganz tief eintauchen in diese ganze Investmentmaterie. Ja? Also man hört ja von ETFs über Fonds, über Aktien, über die verschiedensten Indizes, über Bitcoin, über Derivate, über Staatsanleihen, die ganze volkswirtschaftlichen Entwicklungen. Also viele hatten ganz tiefgehende Fragen und deswegen habe ich sie noch einmal gebeten zu kommen, weil ich finde, dass die Elham eine Gabe hat, sehr komplexe Themen in einer sehr sage ich ja mal, humorvollen, aber auch sehr umfassenden und tiefgehenden Art und Weise zu beschreiben. Und insofern erwartet uns dann nächstes Mal so ein Deep Dive in die Investmentwelt. Aber trotzdem humorvoll und interessant gestaltet, also nichts zum Einschlafen oder nicht allzu trocken präsentiert.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit
mit freundlicher Unterstützung der Partnerbank. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die dargebotenen Inhalte die persönliche Marktmeinung der Redaktion bzw. der Gäste zum Zeitpunkt der Aufnahme widerspiegeln. Und diese können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Bank übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Die besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von physischem Gold und Finanzprodukten dar. Jede Investition birgt Risiken bis hin zum Totalverlust. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Performance. Wir übernehmen daher keine Haftung für Entscheidungen, die Sie basierend auf diesem Podcast treffen. Dieser Podcast kann eine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse des Hörers zugeschnittene Beratung durch einen qualifizierten Vermögensberater nicht ersetzen.